herzlich willkommen beim Podcast Wahre Stärke kommt von oben. Ich bin Emanuel Erk, Persönlichkeitstrainer und Life-Coach und ich freue mich sehr, dich heute bei der neuen Folge begrüßen zu dürfen. Ich bin diesmal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen Interviewgast, den ich mir wirklich schon sehr lange gewünscht habe, nämlich Eva-Maria Zurhorst. Sie ist Autorin des Buches Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, ein wirklicher Bestseller und eine absolute Empfehlung von mir. Es war mit eins meiner Lieblingsinterviews, die ich bis jetzt geführt habe. Wir haben über so viel spannende Themen geredet, nämlich was gehört dazu, eine glückliche Beziehung zu führen? Woran liegt es, dass die meisten Beziehungen scheitern? Welche Rolle spielt eigentlich Sexualität in Beziehungen? Wie schaffen wir es, eine gesunde Sexualität zu entwickeln? Und wir haben auch sehr viel über die Jugend gesprochen, wie wir es eigentlich schaffen, uns ein gesundes Fundament aufzubauen, um später gute Beziehungen zu führen. Und Eva Maria ist auch eine der Vertreterinnen, die davon ausgeht, man muss nicht immer sofort sich trennen, sondern eigentlich ist immer der Punkt, wenn man denkt in einer Beziehung, jetzt geht's nicht weiter, dann geht's erst los. Also, und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören und mindestens genauso viel Inspiration. Ich freue mich heute so sehr, hier mit Ihnen zu sitzen, Frau Zurhorst. Einige von Ihnen oder von den Zuhörern werden Sie im Begriff sein, ja? Eva-Maria Zurhorst, die Autorin von dem Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest.
Ich bin doppelt so alt wie Sie, wenn Sie mich jetzt hören.
Was? Das haben wir jetzt einfach mal gehört. Also ich sitze hier mit der 20-jährigen Frau Zurhorst. Also es ist mir einfach wirklich eine große Ehre und es war eigentlich ein Zufall. Ja, ich hätte mir nicht erträumen lassen können, dass ich mal mit Ihnen hier so früh in einem Podcast-Interview sitze. Ich habe schon vor sehr langer Zeit Ihr Buch gelesen und war wirklich begeistert von diesem Ansatz einfach, dass es eben nicht immer darum geht, die Veränderungen im Außen zu finden, sondern dass man bei sich selbst anfangen kann und dadurch halt eigentlich jede Beziehung retten kann. Das ist nicht immer unbedingt erstmal direkt die Trennung auch. Aber gut. Die erste Frage, die ich direkt an Sie habe, weil ich glaube, ich muss Sie nicht groß vorstellen, Frau Zurhorst, ist nämlich, jede zweite oder fast jede zweite Ehe wird in Deutschland geschieden. Mhm. Liegt es daran, dass wir alle nicht bindungsfähig sind oder finden wir halt einfach wirklich immer den falschen Partner? Oder aus Ihren ganzen Coachings und Erfahrungen, was ist so das Hauptproblem, warum heutzutage die Beziehungen scheitern?
Ich glaube, dass eine Beziehung scheitern muss und dass zu jeder Beziehung gehört, dass sie vor die Wand gefahren wird, weil sie aufgebaut wird aus meist aus Prägungen. Also wir gehen in Beziehung mit jemandem und meistens haben wir eine Software aufgespielt aus unserer Herkunftsfamilie, die wir einfach versuchen weiterzuleben, ohne dass wir es wissen. Das funktioniert nicht. Zweitens haben wir romantische Vorstellungen, wie eine Beziehung mir all meine Glückseligkeiten bringen soll. Funktioniert auch nicht. Deswegen sagt uns die Beziehung, pass mal auf, du hast super Ideen und du hast unglaublich viele Programme auf deiner Festplatte, aber das läuft alles nicht. Und dann fährt sie vor die Wand und gibt mir die Chance, mich zu entdecken. Eine Beziehung ist das Ehrlichste, was es überhaupt gibt, weil ich kann mich selbst verscheißern. Aber wenn ich mit einem Menschen immer näher komme, gehört zu diesem Näherkommen, dass ich immer näher all meinen ängstlichen, verletzlichen Seiten komme.
Dass ich alle meine Masken auch abnehmen muss.
Genau. So, und dann machen die Leute nur die falsche, Ableitung. Die Beziehung fällt vor die Wand und die Leute sagen, meine Beziehung ist falsch, deswegen muss ich mich trennen. Und ich bin leidenschaftlich darin zu sagen, wenn sie vor die Wand fährt, dann sagt sie mir, jetzt geht's los. jetzt muss ich von Vorstellungen loslassen, mich auf Ängste einlassen, Abhängigkeiten durchschreiten. Und wenn zwei Leute lernen würden, oder am besten würden wir es in der Schule lernen, das meine ich todernst, ja. Wir müssten unbedingt diese Basics über Beziehungen lernen, weil das das Einzige ist, was wirklich dieser Welt verhelfen könnte, dass wir Frieden finden. Wenn Menschen nicht lernen, wie sie mit sich in Frieden kommen und gleichzeitig in Wahrheit, also kein so ein Oberflächenharmoniefrieden, und wie sie das in Beziehungen mit einem einzigen anderen Menschen gestalten, würde das komplett unsere Welt verändern. Aber kein Mensch weiß was darüber. Ja. Deswegen trennen wir uns halt alle. Und deswegen trennt sich die ganze Welt und deswegen bekriegt sich die ganze Welt, weil niemand weiß, wenn diese Dinge hochkommen, die so wehtun, wie damit umgehen. Wir können alle eins nicht mit Schmerz umgehen. Aber Schmerz ist ein so kostbarer Teil des Lebens. Es gibt kein einziges Kind, was geboren wird.
Ohne Schmerz.
Ohne Schmerz. Das ist so kommen die Dinge ins Leben. Dieser Schmerz. Meine Tochter ist ein Kaiserschnittkind. Und jeder, der mit Kaiserschnitt ein bisschen Ahnung hat, weiß, dem Kind fehlt der Schmerz, der es zu sich selbst macht. Der unglaubliche Druck bei den Wehen gibt dem Kind zum ersten Mal ein Ich-Gefühl. Bisher war es eins. Ja. So, und der Schmerz in der Beziehung zwingt mich, mich selbst zu erkennen und zu merken, hier geht's nicht weiter. Hier habe ich mich verleugnet, verloren und dann geht's los.
Aber wir machen aber meistens den Fehler, dass wir dann genau erstmal anfangen, den Schmerz zu vermeiden.
Klar.
Ja, das ist, ob ins, nicht nur in Beziehungen, sondern glaube ich in allen Situationen im Leben, ist es immer, dass wir nicht in den Schmerz reingehen, sondern sobald wir Schmerz spüren, ist erstmal so ein Signal, jetzt weg hier.
Genau.
Und ich glaube, das ist ein Fehler, den wir so oft im Leben machen, dass wir nicht durch den Schmerz gehen, ihn nicht als ein Zeichen sehen von wegen, okay, da geht's lang, sondern eher so, da geht's nicht lang.
Ja, ich meine, wir haben diesen natürlichen Instinkt, der rettet unser Leben. Das ist aber eigentlich der physische Schmerz, der damit einhergeht oder der damit geschützt werden soll oder wovor wir geschützt werden sollen und das Überleben. Aber der Schmerz, vor dem wir weggehen, das ist sehr oft der psychische Schmerz. Und vor dem sollten wir auf gar keinen Fall weggehen, sondern in dem Schmerz steckt immer eine Energie von mir.
Ja. Und bei welcher Beziehung sollten wir sozusagen, auch wenn wir gegen die Wand gefahren sind, weitermachen? Ist es schon, weil es gibt ja viele, die den Ansatz haben von wegen, ja, eigentlich direkt die erste große Liebe, die du findest, ist auch die richtige, die eigentlich für dich bestimmt ist und mit der könntest du eigentlich dein Leben weitermachen. Vertreten sie auch diesen Ansatz oder sagen sie, nee, es gibt die erste große Liebe, aber es ist, eigentlich kommt es meistens dann Anfang 20, Mitte 20 oder sowas oder es ist so unterschiedlich?
Ich würde kein Gesetz daraus machen. Also ich glaube, jeder Mensch braucht einige Menschen, als um sich zu entdecken. Also ich würde jetzt nicht sagen, sie müssen jetzt den ersten irgendwie nehmen, heiraten und Feierabend. Aber auch das kann sein. Ne? Da gibt's kein Gesetz. Ich würde vielmehr dem Leben vertrauen. Das Leben bringt mir irgendeinen Käse und ich kann mir über eine Sache ziemlich sicher sein, es ist mein Käse, sonst hätte ich ihn nicht. Und daran soll man, also es gibt, ich hasse Beziehungsregeln.
Ja.
Weil jede Beziehung ist komplett ihre eigene Geschichte. Und wenn der Schmerz da ist, ich glaube auch das größte Missverständnis an meiner Arbeit ist, dass Leute immer denken, ich sage, man muss durchhalten um jeden Preis und zusammenbleiben um jeden Preis. Das meine ich nicht. Ich meine nur, also ich rate Menschen zum Beispiel sehr, sehr oft zu dem, was mein Mann und ich in unserer Arbeit mit Paaren als Trennung in der Beziehung bezeichnen.
Eine Trennung auf Zeit sozusagen, ja.
Ja, wobei es weniger eher um die Zeit geht, als um die Qualität der Trennung.
Okay.
Dass ein Paar nämlich, also wie ich gerade versucht habe zu sagen, es ist gut, wenn eine Beziehung vor die Wand fährt, weil da ist die Entwicklung, da ist das Entwicklungspotenzial drin, wenn man das versteht. Und so muss jedes Paar unterwegs mehrfach voneinander loslassen. Und weil man neigt dazu, sich zu verlieren im anderen. Man neigt dazu, sich zurückzunehmen. Man neigt dazu, weil man eben vom Schmerz auch weggeht, anfangen sich zu opfern, den Mund zu halten, mitzumachen, wegzulaufen. Und dann ist es ganz wichtig, dass ein Paar unterwegs lernt, aus diesen Abhängigkeiten, aus diesen Verwicklungen auszutreten und sich selber wieder auszuhalten.
Ja.
Und Trennung in der Beziehung heißt für uns immer nicht sich abzulenken, sondern rauszugehen und sich wirklich darin zu entdecken.
Ja.
So aus der Reise, wenn er jetzt nicht da ist, ich halte es gar nicht aus. Oder wenn sie nicht da ist, ich brauche aber meinen Sex oder so. Und die Dinger wirklich anzuschauen, festzustellen, der andere ist eigentlich mein Zalando. Ich gehe bei dem shoppen. Und zu kapieren, shoppen ist keine Basis für Beziehungen.
Ja. Und das finde ich halt wirklich auch genau diesen interessanten Punkt, dass man sich erstmal eben die Zeit für sich selbst nehmen muss, sich so selbst wieder entdecken muss. Weil man, was ich meine halt, eine Beziehung ist auch oft so eine Ablenkung, ne? Eine Flucht von sich selbst.
Ja, total. Ganz viele Beziehungen sind es. Ganz viele Beziehungen sind wie so eine Droge. Hauptsache, ich bin nicht allein.
Ja.
Und da, wenn eine Beziehung so eine Droge ist, was sie in den allermeisten Fällen immer stärker wird über die Jahre, dann stirbt mein eigenes Wesen. Und jeder Mensch hat ein ureigenes Wesen. Das ist zum ersten Mal gestorben, schon in unserer Kindheit. Das Leben ist es ist ein unglaubliches Mysterium. Wir kommen nicht auf die Welt, um irgendwie Fernsehen zu gucken, mal Zalando zu shoppen und wieder zu sterben. Ja. Sondern wir kommen, wir sind dieses Wesen, das wir sind, und bereits im Mutterbauch wird unsere Seele mit den, also unsere Mutter ernährt uns nicht nur über die Plazenta physisch, sondern wir werden permanent über die ganze Biochemie im Körper und die Hormone mit ihren Gefühlen versorgt. Das heißt, wir sind unsere Seele, sitzen in diesem Bauch, und unsere Mutter zieht uns sozusagen die Software schon mal Nummer eins rein. Dann kommen wir auf die Welt und wir haben eine Gehirnfunktion von einem Erwachsenen im Tiefschlaf, bis wir drei sind. Wir haben kein Ich. Ja. Wir kriegen wieder irgend so ein Zeug draufgespielt. Wenn unsere Eltern sich streiten andauernd, wenn einer nie da ist, wenn es überhaupt keine Gefühle gibt, dann kriegen wir das alles so rein, und irgendwann nehmen wir langsam unser eigenes Ich auf und wir wissen schon nicht mehr, wer wir sind, weil wir diese Prägungen haben. Ja. Und das wiederholen wir in Beziehungen später als erwachsene Menschen. Wir gehen da rein in der Hoffnung, weil am Anfang, wenn man verliebt ist, dann spürt man sich so intensiv in dieser Liebe, die man ist, dass man sagt, das hier muss es sein.
Ja, und das dann, für immer.
Oh, genau. Und dann verliere ich mich in dem anderen immer weiter und bin sozusagen wieder in dem Zustand, wie ich damals schon als Kind, ist mir sowas drüber geschüttet worden.
Ja.
Und jetzt kommt das Mysterium. Meine Aufgabe ist es, jetzt auf die Entdeckungsreise zu gehen, wer ich neben all diesen Programmen, neben all diesen Prägungen, Mustern, Gewohnheiten und all dem, was ein anderer von mir will und mir sagt, entdecke, was ich wirklich bin. Und das ist ein am Anfang sehr schwieriger Prozess für die meisten Menschen.
Nein, sehr schmerzhafter wieder.
Auch. Ja. Es hat ganz viel mit dem zu tun, was die Urvölker in der Initiation, die jungen Leute schon erlebt haben. Wir sind oft 60 und immer noch sagen wir Mutti.
Ja.
So, wir sind gar nicht richtig wir geworden.
Wir werden nie wirklich, es gibt so viele Menschen, das merke ich auch immer, auch in meinem Coaching mit meinen Klienten, die Menschen werden einfach nicht erwachsen. Wir bleiben genau so lange in dieser Kindrolle hängen, total. Genau, und das merkt man echt an der Sprache, was sie gerade meinen. Ja. Dass sie von Mami und Papi reden, dass sich die Stimme verändert, wenn man mit den Eltern telefoniert.
Und mit dem Partner, damit man dann auch das
Kind. Genau. Ja, dass man oft genau immer wieder in diese Kindrolle zurückfällt. Ja. Was mich interessiert, ich weiß, Sie halten nichts von Beziehungsregeln, trotzdem muss ich Sie wieder nach einer Regel fragen, weil ich mir oft denke, sollten eigentlich nicht junge Menschen erstmal Beziehungsverbot kriegen, ja? Sag ich jetzt mal bis 18, 19, 20, weil das doch erstmal die Zeit ist, wo der Mensch sich selbst kennenlernen muss. Natürlich geht das auch in einer Beziehung, Frau Zuhaus, aber ist das nicht einfach erstmal sinnvoller, mit sich selbst kennenzulernen, weil ich finde, wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, bei mir ist es jetzt noch nicht so lange her, ja, dass die Beziehungen, die damals geführt wurden, waren halt eben keine gesunden Beziehungen, sondern es waren eigentlich immer Abhängigkeitsbeziehungen, weil du so in dieser Pubertät oder in diesem Erwachsenwerden ständig so mit dir selbst im Unrein bist und immer diese Erfüllung in den Beziehungen findest. Sollte man da nicht erstmal sagen, so, na, eigentlich wäre es sinnvoller, bis so eine Altersbeschränkung oder eine, ab wann man Beziehung führen dürfte? Oder was sagen Sie dazu?
Also ich würde heute, ich habe zwei Sachen dazu. Ich kann immer nicht so bis und ab.
Ja, ja, klar.
Aber das, was mir total auf dem Herzen liegt, ist, ich würde jungen Leuten raten, nicht mit 1000 Leuten rumzumachen. Und zwar nicht, weil ich ein Oberspießer bin. Also ich hoffe, dass meine Tochter einen Bruchteil von dem tut, was ich getan habe. das ist ein, so wie wir keine Ahnung haben, was Abtreibung bedeutet oder eine Fehlgeburt bedeutet, so haben wir keine Ahnung, was wirklich Sexualität bedeutet.
Ja.
Und es ist so eine tiefe Verbindung von Energien, dass ich sagen würde, solange ich nicht gut in mir selbst verwurzelt bin, gerade wenn ich ein Mädchen bin, würde ich dringend den jungen Menschen raten, das geht viel tiefer, als mit jemandem körperlich irgendwie mal kurz in Kontakt zu sein.
Ja, wir vergessen halt einfach, dass über gerade sexuell können die tiefsten Prägungen stattfinden.
Absolut.
Ja, wenn man guckt zum Beispiel, was dir Schlimmes in der Kindheit passieren kann, ist immer sexuelle Übergriffe, womit das, was am meisten dich dann, was so schwer zu therapieren ist.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, es gibt einen Führerschein fürs Auto, ja, das da gibt's Regeln. Aber beim Sex ist es ja auch ein empfindliches Thema eigentlich, was wir gerade ansprechen. Wenn man das mal in Deutschland sagen würde, so eigentlich Sex habt jetzt nur noch ab dem und dem Alter. Ja,
ob das jetzt zumindest ich würde versuchen, jungen Leuten viel mehr Bewusstheit nahe zu bringen. Also es nützt ja gar nichts zu sagen, rauch nicht, das ist schädlich oder halt nicht, kein Sex. Aber wenn du anfängst zu spüren, wie tief das geht, und ich weiß, wie viele Mädchen sich auf irgendwas einlassen, weil sie Angst haben, dass sie sonst nicht gemocht werden, dass abgelehnt sie alleine werden, sind, genau. Und dann machen sie mit. Und ich weiß, wie oft es denen einfach tief in den Kleidern hängt. Und das würde ich ihnen wünschen, dass sie sich mehr spüren und mehr trauen, schon rechtzeitig Grenzen zu setzen. Und das andere große Thema, das betrifft dann im Ursprung mehr die Jungs, aber in der Folge dann auch die Mädchen, ist dieser Wahnsinn an Pornos.
Ja.
Also ich hab vor einiger Zeit mit einer Sexualforscherin gesprochen, Marlene Henning, und die diese Sendung macht, und die sagte, ich arbeite ja vor allen Dingen mit jüngeren Leuten, da gibt's halt immer mehr das Phänomen der Linkswichser. Ich sag, was gibt es? Und dann sagt die, junge Männer, die nicht mehr mit Frauen schlafen können. Ich sag, wieso? Sagt sie, rechte Hand an der Maus, mit der linken holen die sich einen runter. Und das machen die vom ersten Tag ihrer Sexualität an, sodass dieser Körper vollkommen konditioniert ist auf knallharte Reibung, auf du musst jetzt mal kurz es bringen, du kriegst ein paar Bilder auf den Kopf. Sie sagt, das sind Körper, die sind wie so Roboter und die haben keine Erfahrung im Kontakt zu einer Frau.
Ja.
Diese Körper.
Ja.
Und diese Körper sind überhaupt nicht in der Lage, noch eine Frau zu spüren, weil die völlig überreizt sind. Und diese ganzen Bilder im Kopf geben den Jungs, also die Jungs fangen im Durchschnitt mit 11 an mit Pornos.
Ja.
So, und dann sind die Handys permanent voll und die Jungs kriegen all diese Bilder, ohne die passenden Erfahrungen zu haben.
Das ist ja auch eine Form der Affirmation, wenn man zum Beispiel, ist ja eine unterbewusste Programmierung, die bei den Männern stattfindet, dass sie zum einen denken, das ist Sexualität, und besonders halt auch genau diesen Ablauf, was ich meine, diese starke mechanische Reiz, der starke mechanische Reiz, es muss schnell gehen, kurz, intensiv, und überhaupt gar kein, so funktioniert Sex ja einfach.
Ja, nicht. Und das Fatale ist, ich nenne immer Pornos gucken Sex mit Überbrückungskabel, weil das ganze Zeug belastet nicht mein Herz, geht nicht in meine Verletzlichkeit, das geht immer vom Kopf am Herz vorbei in den Unterleib.
Ja.
Und diese Sexualisierung der Jungs überträgt sich auf die Mädchen. Die Mädchen erleben diese Kopfsexualisierung der Jungs bei Jungs, die gar nicht in sich natürlich herangehen. Das ist so wie Treibhaustomaten.
Ja. Ja.
Und das heißt, die Mädchen werden am Ende auch über die Pornos sexualisiert.
Ja.
Und das ist fatal, weil Sex ist aus meiner Sicht nichts Körperliches. Sex findet im Körper statt.
Ja.
Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und der Körper ist der Fußballplatz, aber das Spiel findet im, Achtung, 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 nicht im Laptop, sondern im Herzen statt.
Ja.
Und es findet auch nicht auf dem Handybildschirm statt. Und wenn man das kapiert, dass wir nur dann eine Chance haben auf Erfüllung, wenn wir uns einlassen. Und da ist die Krux bei Beziehung. Eine Beziehung ist dazu da, dass ich lernen muss, mich so tief einzulassen, dass ich die tiefe Qualität, die ich mir über all diese Dinge, über Sex, über Pornos, über Alkohol, über Drogen, über Kaufen, über was weiß ich, versuche schnell zu kriegen, dass ich den Weg finde, dass es in mir ist und nicht draußen. Das ist das Mysterium, was da drin steckt.
Aber das sind halt einfach Dinge, Protoas, die einem keiner sagt.
Ja,
das
deswegen.
Es ist so eine globale Verdummung. Ja, es ist so eine globale Hirnwäsche, die da stattfindet, die wir halt einfach so akzeptieren und als normal ansehen.
Wir sind komplett konditioniert. Wir sind über Jahrtausende Sexualität von Männern an Männer und von Männern an Frauen weitergegeben. Es gibt zum einen keine Geschichte von weiblicher Sexualität, weil das alles, also dieses Jahr Anfang dieses Jahrhunderts ist überhaupt der weibliche Orgasmus entdeckt worden. Aber sozusagen so, als ob die den jetzt zum ersten Mal gekriegt hätten. Also das heißt, das ist alles noch in so einer, also wir leben in Sachen Beziehung und Sexualität in dem Zustand, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja. So, und das heißt, das braucht es jetzt total dringend, dass wir diese Komponente Seele, dass wir diese Komponente Herz entdecken in dem Ganzen, dass wir uns kennenlernen als Menschen mit einem, und zwar Männer wie Frauen. Das ist keine Achtung, die Seele und das Herz ist was für Weiber. Das ist Quatsch. Ja. Männer und Frauen sind voller Herz, voller Gefühl und voller Seele und das Zeug muss in diesem Körper leben.
Ja. Und es muss halt auch einfach irgendwann mal raus.
Ja, ja. Genau.
Und sehen Sie es halt auch, dass Sexualität eins der Probleme sein kann, warum viele Beziehungen scheitern? Eben, ja, dadurch, dass dort einfach ein Missverständnis herrscht, dann der Sex wird langweilig.
Unwissen. Sex wird immer langweilig.
Ja.
Das muss man auch wissen. Sex, so wie wir den gelernt haben, ist ja entweder, dass es immer mehr, immer doller, immer neue Fantasien, ja, immer neue Stellungen werden muss. Das führt dazu, dass Sex dann so in so ein totales Gaggerland oder in völlige Sucht gerät.
Einfach eine absolute Perversion, ja, irgendwann stattfindet. Ja.
Oder aber, wie in den allermeisten Beziehungen, dass er irgendwann aufhört.
Ja.
So. Und wenn wir der Weg der Sexualität, der in einer langfristigen Beziehung auch bei jungen Leuten wirklich nähren kann, ist in die Entspannung zu kommen, dass ich aufhöre, irgendwas zu wollen,
ja,
und irgendwas zu machen und so still werde, dass ich anfange, meinen Körper zu fühlen. Und dass ich, wenn ich diesen Körper fühle, dann fängt der Körper an zu sprechen. Jeder Körper.
Ja.
Und die Sprache des Körpers ist, dass er Kontakt will. Und das läuft total anders. Das sind ganz feine Regungen. Und dann fangen Leute an, Männer und Frauen, sich ganz fein zu begegnen und ganz, sie hören, es ist sozusagen, der Mann hört seinem Körper zu und die Frau hört ihrem Körper zu. Und diese beiden Körper führen die zusammen. Und das ist das, was eine Nähe schafft, wie nichts sonst.
Ja.
Aber das, dem kann man nur beiwohnen und dem kann man sich nur Hinweg geben. Und das kann man nicht machen. Da ist wieder die Falle drin. Wenn man dahin begibt, ja, sich begibt, wird man mit allem konfrontiert, was dem im Wege steht. Weil dieser ganze Druck, Mach, Suchtsex,
ja,
darunter liegt Angst, Spannung, Mangel, Einsamkeit. Ja. Deswegen muss ich die ganze Zeit das haben.
Ja.
Und wenn ich jetzt in die Entspannung, in die echte Nähe zu mir und zu dem anderen gehe, dann kommt der ganze Müll hoch. Ich muss wissen, auf jedem Weg, deswegen müssen alle Helden im Märchen immer durch diesen blöden, dunklen Wald, müssen immer irgendwelche solche Sachen, weil dieser Weg gehört dazu. Es gibt keinen Helden am Anfang des Waldes. Es gibt nur einen Helden, weil er durch den Wald gegangen ist.
Ja.
Und die Beziehung und ich selbst bekomme nur dieses unglaubliche Geschenk meiner selbst und der Liebe, weil ich mich durch diesen Krempel durchbewegt, ja, habe.
Und ich glaube, was da so wichtig ist, dass wir halt einfach auch unsere Beziehung mal erlauben, dass sie auch scheiße sein dürfen.
Ja, unbedingt.
Ja. Dass wir immer die ganze Zeit denken, sie muss perfekt laufen und okay, ist nicht perfekt, okay, das ist wahrscheinlich der falsche Partner.
Ja, ja, genau.
Und zack, wieder das nächste, ach, ist wieder nicht perfekt, ah, okay, der nächste Partner. Ja. Dass wir halt einfach auch mal unserem Leben erlauben, dass es auch mal unglücklich sein darf, dass es halt auch mal ein Tiefpunkt sein darf. Ja. Und wir nicht immer denken, okay, ist es gerade was falsch. Ja, nur.
Ich habe heute zu meinem Mann gesagt, wir hatten ja heute da diese Titelgeschichte in der Bild am Sonntag und dann habe ich gesagt, weißt du, das ist das Ergebnis, dass wir so viele Schlachten gegen unsere Egos geschlagen haben, wir beiden, die niemand gesehen hat. Und so tausendmal uns überwunden haben, dass man uns heute Deutschlands bekannteste Paarberater nennt, aber nicht, weil wir als Prinz und Prinzessin vom Himmel gefallen sind, sondern weil wir diese unvorstellbaren Schlachten mit uns selbst, in uns selbst und miteinander geschlagen haben für die Liebe.
Ja.
Und das muss man wissen, die Beziehung, die hinterher, auf die man zurückschauen kann und sagen kann, wow, ist nicht, weil die durchgelaufen ist, sondern weil man miteinander, wie soll ich sagen, in Schluchten und Abgründen gesteckt hat und hin wieder rausgekommen ist.
Und das ist, was so viele Menschen nicht sehen. Ich muss da mal einmal kurz was erzählen, als ich sie jetzt kennengelernt habe. Ja? Also für die Podcast-Zuhörer, das war halt auch in so einem Kurzseminar, nenne ich es mal. Ja? Und sie saßen sehr weit von mir und ich wusste die ganze Zeit nicht, sind sie es wirklich? Ja? Aber das Einzige, was mir die ganze Zeit aufgefallen ist, wie unglaublich harmonisch sie miteinander waren. Ja? So liebevoll und, ne? Und dann dachte ich so, das wird jetzt halt einfach so verdammt gut passen, wenn es die Zuhörer sind. Ja? Und ich finde aber, auf was ich hinaus will, so schön, dass sie aber genau sagen, wie viel Mist dahinter steckt. Ja. Ja, das ist nicht einfach so, die tolle Beziehung ist vom Himmel gefallen. Nein, da haben sich zwei Seelen, also so stellt man sich auf, zwei Seelen haben sich getroffen und in absoluter Harmonie leben sie bis ihr Lebensende, sondern sie sind halt einfach das perfekte Beispiel. So, nein, das ist das Produkt harter Arbeit. Ja. Und das kann man auch auf erfolgreiche Menschen übertragen, dass man denkt, ach, der ist jetzt einfach erfolgreich. Mhm. So, nein, das ist das Produkt harter Arbeit, dass einfach man so viel Mist gefressen hat, aber man nicht aufgegeben hat. Ja, dass sie eben.
Aber daran sieht man auch nur dieser, nochmal ein Mensch, der diese Arbeit gemacht hat, der ist einfach auch ein, wie soll ich sagen, früher sagte man in der Bibel, das ist ein geläuterter Mensch. Ja. Das ist diese Reifung, die man einfach im Leben durchschreiten muss. Dann ist man ein Geschenk für andere. Die Leute, bei denen es glatt läuft, also natürlich hätte ich mir auch vieles in meinem Leben glatter gewünscht, aber ich habe oft erlebt, dass Leute, bei denen Dinge viel leichter gekommen sind als bei mir, entweder gar nicht zu schätzen wussten, was sie hatten, oder in so einer bestimmten, wie soll ich sagen, so aus der Reihe, wo ist das Problem? Die hatten so, also kein Mitgefühl, keine Tiefe an bestimmten Stellen. Das, nochmal, wir sind auch nicht dazu da, dass das Leben ein super Erfolg wird, sondern wir sind dazu da, solche Qualitäten zu lernen wie Mitgefühl, Geduld, geben können, dankbar sein können, weil das schenkt mir erst die Kostbarkeit des Lebens. Und deswegen, das ganze Beziehungsding ist ein total anderes, als wir glauben. Das ist ein Weg, der mich zum Leuchten bringt.
Ja.
Aber das ist nicht einer, wo zwei als perfekte Diamanten sich treffen.
Eine Beziehung ist eben einfach nicht in erster Linie da, um dich glücklich zu machen. Ja. Es ist nicht von wegen, dein Leben ist kacke, solange du alleine bist. Ja. Und dann kommt jemand, ach, und ab dann ist gut. Ja. Das ist halt, was wir immer verwechseln. Dass viele, die jetzt vielleicht gerade keinen Partner haben, sich immer denken, boah, wenn ich jetzt jemanden hätte, dann wäre alles super. Ja. Aber so ist es nicht.
Ja. Ganz im Gegenteil. Also wenn einer sich mit, also ich sag ganz oft zu Männern, wissen Sie was? Sie können es nicht 5 Minuten mit sich alleine aushalten. Warum sollte Ihre Frau es mit Ihnen aushalten? Das ist unlogisch.
Ja, das ist schon ein guter Punkt. Ja.
So, und das zu kapieren, wenn ich mit mir gar keine Freude im Alleinsein habe. Und mit Alleinsein meine ich nicht Fernsehen gucken. Ich meine, ich bin mit mir.
In der Stille sitzen einfach. Wer macht da sowas noch, oder? Einfach in der Stille da sein.
Also mein Mann und ich, unser Hauptding, was wir Leuten beibringen, ist Meditation in innerer Arbeit. Also das ganze letzte Buch, der Praxiskurs Liebe dich selbst, da sind ganz viele, also es ist eine CD mit Meditation drin, ganz viele kleine Übungen, wo ich weiß nicht, wie viel Mal drin schreibe, es geht um ein Rendezvous mit mir selbst. Wenn ich nicht lerne, Rendezvous mit mir selbst zu haben, wo ich im Moment tief ankomme, lerne, also ich bringe Menschen gerne, die älteste Meditation dieser Welt ist die Metta-Meditation. Die besteht aus 4 einfachen Sätzen. Also es gibt die für mich und für jemand anderen. Möge ich glücklich sein, möge ich mich sicher und geborgen fühlen, möge ich gesund sein, möge ich unbeschwert leben. Mögest du glücklich sein, mögest du dich sicher und geborgen fühlen, mögest du gesund sein, mögest du unbeschwert leben. Diese Meditation ist so schlicht, aber buddhistische Mönche müssen die oft ein Jahr lang Millionen Mal machen, sich hinsetzen und einige Minuten, manchmal Stunden, diese Sätze im Inneren so formulieren, dass sie sie fühlen, dass sie sie nicht runterrattern, sondern dass sie langsam lernen, in dieses Gefühl zu kommen, sich selbst wirklich zu sagen, mit allem Gefühl möge ich glücklich sein, bis es in mir ein Gefühl auslöst. Also ich muss lernen, mir Liebe so sehr zu schenken, dass ich sie fühlen kann. Ich muss lernen, mit mir in ich muss lernen, mir zu vergeben, aber alles fühlbar. Das Ganze muss, alles im Leben da draußen ist sekundär. Es ist nur eine Folge von dem, was in meinem Inneren ist. Das heißt, wenn ich lerne, mit mir in Beziehung zu gehen, sehr praktisch und konkret, indem ich lerne, meinen Körper zu fühlen, indem ich lerne, mit mir zu sein, indem ich lerne, mit Schmerz zu sein, indem ich lerne, mir Liebe zu schenken, indem ich lerne, mir zu vergeben, wird, ohne dass ich kann Tinder, Parship, jede Party, ich kann alles machen und ich werde niemanden treffen.
Ja. Niemanden richtigen.
Und ich kann, genau, und ich kann mich zu Hause auf meinen Stuhl setzen und ich schwöre allen, die das hören. Und wenn ich 4 Wochen intensiv in mir zu Hause in Beziehung gehe und solche kleinen Übungen, wie ich sie gerade gesagt habe, mache und im Praxiskurs leiten wir die an, da gibt es auch kleine Übungen, die sind nur ein paar Minuten, die heißen Trost oder Ermutigung, dass ich lerne, mir selbst Trost zu geben oder mich zu ermutigen für was. Es muss alles in mir sich langsam verankern. Ich schwöre den Leuten, ihre Beziehung verändert sich oder es taucht jemand auf.
Ja, der dir einfach die Tür eintritt, ja, den du eben nicht suchen musst.
Ja, und der sieht aber, Achtung, vielleicht gar nicht aus wie der Prinz oder die Prinzessin, aber der passt. Auch ganz wichtig. Ja. Auch zum Beispiel bei jungen Leuten merke ich das ja immer so, so nach so eine völlige Optikfixierung, die ist auch tödlich für Beziehungsglück. Als ob irgendein Mensch, bloß weil er einen geilen Hintern hat oder super Kreuz, dass er deswegen gut zu mir passt. Das ist total irre.
Ja, man hofft halt einfach auf das Gesamtpaket, ne, Frau Zuber. So. Ja, das perfekte Kreuz und der perfekte Charakter.
Okay.
Na?
Aber eins geht garantiert, das perfekte Kreuz. Und wenn ich dann mit meinem Charakter nichts gemacht habe, habe ich ein Problem.
Ja. Ich hätte sie witzigerweise genau das als nächstes gefragt, weil wir als Männer, wir wollen ja immer Praxistipps, ja, weil sie eben sehr viel davon gesprochen haben, wir müssen an uns arbeiten. Das heißt, falls jetzt auch gerade jemand zuhört, der vielleicht gerade in einer unglücklichen Beziehung ist, also was wären noch so weitere Tipps, womit man an sich arbeiten kann? Die Meditation, die Zeit mit sich selbst.
Alleine sein ist ganz wichtig.
Alleine sein.
Und dann ist für manche Menschen wichtig, sich ihr Leben anzugucken und zu gucken, wie sehr sie sich eigentlich verschrotten in ihrem Leben oder wie sehr sie sich nähren.
Ja.
Also zu einer gesunden Beziehung zu anderen gehört, dass ich auf eine einigermaßen gesunde Art mit mir umgehen kann. Ich muss ehrlich hinschauen, wie oft ich mich betäube. Wie oft ich, wenn ich unter Menschen bin, eigentlich immer was trinken muss oder ständig meine Drogen brauche oder kaum Schlaf habe. Also auch da muss ich aufräumen für eine Beziehung. Das darf ich nicht unterschätzen. Ich muss schon auch mit mir in einen gesunden Zustand kommen, weil sonst kann ich mit anderen Leuten gar nicht präsent und bewusst sein. Und dann wird eine Beziehung so bedröhnt.
Ja. Aber darf ich da kurz dazwischenhaken? Würden Sie wirklich, weil auch damit es ein bisschen konkreter ist für die Zuhörer, was alleine sein, würden Sie da wirklich sagen, so eine richtige Auszeit jetzt 2 Wochen in die, weiß nicht.
Das ist natürlich echt hardcore für viele Leute. Aber ich würde immer eher, ich bin ja immer so der Alltagstyp, ich würde sagen, okay, heute Abend Handy, Computer, Fernseher, aus.
Und einfach dann.
Und dann sich scheiße fühlen. Und das mal wahrnehmen. Was ist, wenn ich jetzt nicht ausgehe, nichts trinke und keins von meinen üblichen Tools anfasse? Was ist mit mir? Werde ich verrückt? Dann gibt's auch das, was ich mal gerne den Marathon-Mann nenne. Es gibt Leute, denen sage ich, sie müssen irgendwie jetzt was für ihre Gesundheit, für ihren Körper veräußern. Aber es gibt eben auch die gerade unter den Männern, die ohne ihren Sport total bekloppt werden. Und wenn die sich nicht bewegen können, werden die irre. Die sind in der Körperlichkeit, in der Sexualität, in der Zärtlichkeit ganz oft eine Zumutung für ihre Frauen, weil die nämlich so einen Körper haben, der braucht immer Dampf.
Ja, die haben nicht in diese Ruhe.
Okay. Genau, das heißt, die müssen auch mal lernen, in Stille zu kommen mit diesem Körper und ihn einfach nur mal zu fühlen. Ja. Also all die Dinge, die unglaublich heilsam sind für Beziehungen, haben was mit Wahrnehmung statt mit Machen zu tun.
Ja.
Das ist wichtig. Dann ist wichtig, dass ich mich traue, das, was ich wirklich fühle, zu zeigen. Das ist eine der schwierigsten Übungen. Wir haben so viele Strategien, dass wir weglaufen, dass wir besonders frech werden, wenn wir Angst haben.
Uns Lächerliches
ziehen. Genau. Ja. Ne? Oder irgendwie so einen Kasper machen oder den Coolen geben oder so. Diese Strategien überhaupt erstmal kennenzulernen. Was ist eigentlich meine Strategie, damit mir keiner was tut?
Ja.
Und da hat jeder andere. Der eine ist ein Schlaumeier, der nächste haut einem gleich einer vors Maul. Was ist meine Strategie? Und zu wissen, diese Strategie hilft mir zu überleben, aber sie hindert mich am Leben.
Ja.
Also in kleinen Schritten mich zu trauen, mich mal hinter dieser Strategie zu zeigen. Ich muss ja nicht gleich die Hosen runterlassen, aber wenn ich eine Beziehung habe, vielleicht mal zu sagen, nicht schon wieder irgendwie zu sagen, ach, lass mich doch in Ruhe den Schlüssel zu nehmen und die Tür zu knallen und zu gehen, sondern sitzen zu bleiben und zu sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Oder es ist mir, ich fühle mich total belagert. Ja. Oder ich kann dir darauf nichts sagen.
Ja.
Oder ich habe das Gefühl, du schnürst mir die Luft zu. Oder ich habe völlige Angst. Ganz oft diese Verlustangst ist so riesig bei allen Menschen, auch bei Männern.
Ja.
Die lassen die nur gar nicht erst auf den Schirm kommen, ne, bevor die kommen. Und die mal zu spüren, diese unglaubliche Angst, dass die anderen mich nicht gut finden. Das weiß ich, bei jungen Männern ist das auch für die Mädchen oft zu tragisch, weil die haben dann eine Freundin, aber kaum sind die mit ihren Jungs zusammen, tun die so, als ob die Freundin so total Luft ist. Wenn die dann auch mit den Jungs saufen, dann ist ganze Katastrophe. So, und das ist so tödlich. Und da den Mut zu besitzen, sich herauszufordern und zu wissen, dass man so nie ein richtiger Mann wird. So ist man abhängig von dem Zuspruch der Jungs. Und da zu lernen, so in kleinen Schritten zu sagen, nee Jungs, das mache ich jetzt nicht. Ich habe ihr das versprochen oder so.
Es ist halt einfach so ein also gerade jetzt aus der männlichen Position kann ich ja sagen, es ist einfach so ein Missverständnis von Männlichkeit in unserer Welt.
Ja, total.
Ja, dass wir einfach nicht kapieren, wie viel Stärke es eigentlich dazu gehört, Schwäche zu zeigen.
Ja, total.
Ja, und was Sie halt gerade gesagt haben, dass man ehrlich erzählen soll, was in einem vorgeht zum Beispiel. Ich glaube halt einfach, oder es ist halt einfach so, dass die meisten können das gar nicht, weil sie es ja nicht mal sich selbst gegenüber eingestehen, wie es mir geht. Das heißt, ich glaube, dort ist halt.
Aber einfach, da hilft es Alleinsein.
Genau. Das ist, glaube ich, immer erst der wichtigste Schritt. Schaff erstmal so eine Ordnung für dich, dass du dir im Klaren wirst. Und dann wirst du erst im zweiten Schritt mit deinem Partner dort kommunizieren können, okay, ich fühle mich gerade so, mir geht's gerade so. Aber die meisten lügen sich so selbst an.
In die Tasche.
Ja. Dass sie, wie soll man dann überhaupt eine ehrliche Beziehung zu jemand anderem?
Deswegen sage ich ja, diese Trennung in der Beziehung und dieses Alleinsein, das ist so ein, da bin ich gezwungen, mich wahrzunehmen, wenn ich bereit bin. Ne? Ich muss dann wirklich mich trauen, das mal zu fühlen, dass ich so, oh. So, und dann, je mehr ich mich in meinem ganzen Schlamassel kennenlerne, desto mehr kann jemand anders mir nahe kommen. Das ist das Gesetz. Da, wo ich mir nicht nahe komme, kann mir niemand nahe kommen.
Ja.
Und der abhängige Teil, der oft dazu gehört, zu so einem Menschen, der sich immer einen in die Tasche lügt, da ist ganz wichtig, dieser Mensch, wo ich dann immer wieder klammer und immer wieder hoffe, dass der vielleicht doch jetzt mal beim nächsten Mal sich nicht mit den Jungs besorgt, weil es sind meistens die Mädchen, die so klammern, dass er nächstes Mal wirklich zu mir steht, dass er nächstes Mal wirklich über seine Gefühle redet, zu verstehen, das hat alles überhaupt nichts mit mir zu tun. Er redet nicht mit mir oder er kümmert sich nicht um mich, weil er mit mir scheiße umgeht, sondern weil er noch nie für sich selber sorgen konnte.
Genau, weil er nie für sich selbst überhaupt einstehen
konnte. Genau, deswegen kann er nicht für mich einstehen. Und dann muss ich kapieren, es gibt so einen Superspruch von den anonymen Alkoholikern, der sagt, wenn du mit einem Alkoholiker einen Vertrag machst, ist es so, als ob du mit dem Pförtner eines Unternehmens den Vertrag machst. Weil der Alkoholiker ist der Pförtner und der Alkohol ist der Chef.
Ja.
So, und wenn du mit einem Jungen, der sich nicht kennt und der sich nicht fühlt und der Angst vor seinen Gefühlen hat, versuchst, Gefühle auszutauschen, dann bist du gerade mit dem Pförtner unterwegs.
Ja. Ich finde es schön, Sie reden sehr viel von Jungen. Ne? Ich glaube, da muss man nochmal sagen, wir reden nicht von Menschen bis 18 Jahre,
nein, sondern
auch ein 50-jähriger Mann kann ein Junge sein. Ja,
das ist total. Halt oh, no, 70. Bis ans Lebenende.
Kann er noch ein Junge bleiben.
Genau. Und dann sitzen da die Frauen vor mir, die immer noch Mutti fragen, habe ich kürzlich gehabt? Eine Mit-50erin, die gesagt hat, meine Mutter hat gesagt, ich soll mir die Haare jetzt nicht mehr färben. Da habe ich gesagt, Ja, und? Ja, aber ich weiß, es gibt so einen Ärger. Genau, und deswegen dieses Kind in uns, und das ist so stark. Und ich weiß einfach, ob Jungs, ob junge Männer, ob alte Männer, ob Mädchen, ob junge Frauen, ob alte Frauen. Diese Mechanismen fangen aber so früh schon an, dass wir einfach als Kind schon lernen, dass das, was wir gerade fühlen, nicht sein darf.
Ja.
Und dass wir vieles, was wir fühlen, und das ist auch so tragisch, also in meiner Arbeit, ne, und ich bin überhaupt keine, ich will auch nicht Therapeutin genannt werden, ne, weil Leute mit Beziehungsproblemen sind nicht krank. So, und trotzdem muss ich fast immer einmal dieses Elternthema berühren.
Ja.
Weil wir haben das Dilemma, dass wir fast, also niemand hatte Gott als Vater und Mutter, sondern wir haben alle diese verletzten Menschen und die können fast alle mit bestimmten Gefühlen nicht umgehen. Und das führt dazu, dass es in uns Gefühle gibt, die uns nicht gespiegelt werden. Das heißt, wir fühlen was und die Menschen, die uns eigentlich sozusagen, wir wollen schwimmen und die Menschen, die uns das Schwimmen beibringen sollen, unsere Eltern, können nicht schwimmen. Und dann lernen wir selber das Schwimmen nicht. Freunde von uns, die haben eine Finca auf Mallorca und da gibt's Schweine, Hunde, Katzen, Hühner, Esel, das ganze Krempel. Und die hatten so ein Entenpaar, das hat Junge gekriegt, dann kam der Fuchs, hat Vater und Mutter gerissen. Die meisten Küken sind gestorben und ein kleiner Erpel hat sich, weil er alles rumwuselte, an einen Huhn gehängt. Und hat gesagt, du bist meine Mutter. Und der beschäftigt mich seit Jahren und ich zitiere den sehr oft in meiner Arbeit, weil der hat versucht zu scharren, der hat versucht wie ein Huhn zu leben, aber er war eine Ente. Und die hatten einen Teich. Also er hat schlecht geschart, er konnte keine Eier legen und jetzt kommt die Tragik, die mich immer tief berührt. Und er konnte nicht schwimmen. Aber natürlich konnte er schwimmen. Nur weil das Huhn ihm das nicht gezeigt hat. Und die meisten Menschen, das berührt mich immer so sehr, dann sitzen Menschen vor mir und ich weiß, die sind Enten von Hühnereltern.
Ja.
Und die wissen nicht, dass sie schwimmen können. Und all die Leute mit diesen Problemen, dass sie mit ihren Gefühlen, mit dem Alleinsein, mit der Beziehung, mit der Nähe, mit ihrem Körper keinen Kontakt haben, hatten an diesen Stellen oft Hühnereltern.
Ja.
Eltern, die nicht böse waren, Eltern, die nichts Schlimmes wollten, die niemals es nur nicht konnten.
Genau.
Und wenn wir das kapieren, dass wir irgendwann auf diesen Teich im Leben müssen, und zwar ganz alleine. Jede Generation hat die Aufgabe, etwas zu tun, was die davor sich nicht getraut hat und etwas zu heilen, was bei denen davor verletzt war.
Ja.
Unsere Eltern sind nicht dazu da, perfekt zu sein. Unsere Eltern sind immer behinderter als wir selbst und das müssen wir wissen.
Mhm.
Die Eltern sind die Generation vor uns, die sind schwächer als wir.
Ja.
Wir sind daraus entstanden und sind eine Weiterentwicklung. Das größte Geschenk, was wir unseren Eltern machen können, ist, ihnen ab einer bestimmten Stelle nicht zu folgen, sondern unserem Herzen zu folgen, über sich hinauszuwachsen und ihnen das Geschenk zu machen, dass unser Leben in Ordnung kommt.
Ja.
Und das ist nicht das Leben, was unsere Eltern für uns vorgesehen haben, das ist das Leben, was uns in Ordnung bringt.
Ja, so schön. Und was ich dazu noch sagen wollen würde, wäre, dass viele halt Angst haben, auch in dieses Elternthema zu schauen. Mhm. Ja, weil viele sind dann von ihrer, vom Hühnchen hoch, großgezogen worden und denken sich, die wollen ja dem Huhn keinen Vorwurf machen,
genau.
Ja. Und da muss man halt auch immer die andere Perspektive sehen. Das Huhn hat mit voller Liebe die Ente großgezogen.
Ja,
er hat nicht gesagt, okay, du bist eine Ente, ich weiß, dass du schwimmen kannst, ich erzähl's sie aber nicht.
Ja.
Sondern sie wusste es nicht. Und
genau.
Das müssen wir genauso bei unseren Eltern sehen. Sie haben immer alles aus bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und das bedeutet aber nicht, dass wir nicht trotzdem uns die Zeit nehmen dürfen und sagen, aber vielleicht, für mich hat es in einem bestimmten Punkt nicht gereicht. Ich hätte mir vielleicht noch das gewünscht oder das hat mir gefehlt. Einfach nur, um zu wissen, was werde ich später anders machen. Ja, um
sich und unterwegs muss ich, Achtung, das Wichtigste, keinem weiter erzählen, das Wichtigste, was man Eltern antun muss, ist sie ent-täuschen.
Ja.
Es muss unterwegs richtig auch da wehtun, dass Eltern kapieren, ich bin die nicht, zu der sie mich machen wollen und ich bin nicht der, den sie gerne gehabt hätten, aber sie wollten nur das Beste, nur das, mein erster Chef war ein schlauer Mann, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Die haben es gut gemeint. Aber ich bin ich. Und dazu muss ich denen klar machen, es ist jetzt hier Schluss. Ihr wolltet das alles, aber ich bin ein anderer.
Ja. Und das ist wirklich eine Entscheidung, die man treffen muss. Ja. Das ist halt einfach nicht ein unbedingt, natürlich ist es auch ein Prozess, der dahinter steckt, aber es beginnt mit einer klaren Entscheidung, dass du sagst, ab jetzt werde ich das tun, was ich für richtig halte. Ja, und viele kriegen genau diesen Dreh einfach nicht hin.
Das macht ja auch Angst, weil das Kind, jeder hat ja auch so ein inneres Kind. Dieses Kind in mir kann ohne die Eltern nicht leben. Ja. Das ist wie sterben. Also wenn ich von meinen Eltern loslasse, dann heißt es, für einen Teil in mir, und ich bin nie nur ich, ich bin immer, ich sag Leuten, nur eine Art Fußballmannschaft von Anteilen von mir, die an bestimmten Stellen meines Heranwachsens Verletzungen oder Bekräftigung erfahren haben. Und die verletzt sind, die reagieren so, wie in der Zeit, in der sie verletzt wurden. Also wenn ich bereits eine Verletzung im Mutterbauch hatte, dann gibt es Teile in mir, die reagieren wie ein Embryo. Und es gibt Teile, die reagieren wie ein Dreijähriger, auch wenn ich schon 50 bin. Und wenn ich von meinen Eltern loslasse und diesen Prozess aus eigenen Stücken der Initiation vollziehe, den jeder Mensch vollziehen muss, wenn er selbst werden will, dann gibt es Teile in mir, die haben Überlebensangst. Und wenn ich das weiß, dass es hier denjenigen gibt, der sagt, nein, ich will jetzt dieses blöde Studium nicht machen oder ich will nicht mehr auf diese Art und Weise Beziehungen leben, dann gibt es einen anderen, der sagt, nein. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, mit welchen Dämonen ich an so einer entscheidenden Stelle meines Lebens immer zu tun habe. Das Leben hat immer wieder solches, in der spirituellen Welt nennt man das die dunkle Nacht der Seele.
Ja.
Da geht es immer darum, dass ich in etwas reingehe, was sich sehr bedrohlich anfühlt, was aber das Geschenk immer beinhaltet, dass ich ein Stück mehr ich selbst werde. Ja.
Und ich glaube, zu allen Themen, weil wir sehr viel davon durch den Schmerz und wir laufen immer davon weg. Ich glaube, wichtig ist es, Menschen zu sagen, die vielleicht gerade an dem Punkt sind, dass sie vielleicht sich genau so eine Auszeit nehmen sollten, Angst haben, sich vielleicht mit sich so auseinanderzusetzen. Es geht vorbei. Ja. Das ist halt, was so viele vergessen. Es
Alles geht immer vorbei.
Ja. Das heißt, trau dich in diesen Schmerz zu gehen, trau dich in diese Angst zu gehen, in dieses Alleinsein. Und wir beide geben dir das Versprechen, es geht vorbei.
Nicht nur das. Und es geht vorbei und da drin steckt man selbst.
Genau.
Man kriegt jedes Mal, wenn man durch die Angst gegangen ist, das ist die Wehe, gebiert man ein Stück mehr von sich selbst. Und das macht einen immer danach ein Stück sicherer.
Ja, ich glaube, schöner hätten wir das Podcast-Interview nicht zu Ende bringen können. Frau Zuhorst, Sie können sich nicht vorstellen, wie unfassbar dankbar ich bin, hier mit Ihnen sitzen zu dürfen. Und es ist einfach... Ich blühe auf, ja. Es ist für mich eine so große Ehre, so eine große Freude. Und man merkt einfach bei Ihnen, es steckt einfach eine unfassbar tiefe Weisheit dahinter. Das ist auch, worüber wir uns vorher, bevor wir das Interview angefangen haben, unterhalten haben.
Wir haben lauter Geheimnisse ausgebreitet, keiner zugehört.
Eins verrate ich aber jetzt. Nämlich, was keiner setzen kann, ist eben die Erfahrung, die man gemacht hat. Und das ist, was ich Ihnen auch sagen kann. So vor mir steht einfach eine gestandene Frau, die halt eben genau das alles durchlebt hat. Sie haben noch was zu sagen.
Genau. Was mir ganz wichtig ist. Also ich finde es auch ganz, ganz nah und berührend und toll, das Gespräch, und ich hoffe, dass wir noch weitere Gespräche führen. Für mich ist ganz wichtig, dass jeder, der hier zuhört, weiß, völlig egal, was ich sage oder sonst irgendwer sagt, die Leute können nur Wegweiser sein da draußen. Und ich erlebe im Moment so viele Leute, die zwar endlich sich auch mit Spiritualität und solchen Fragen beschäftigen, die aber sozusagen schon wieder vom Regen in die Traufe marschieren, weil sie sich zu doll an andere Leute und deren Lehren und deren Bücher und deren Seminare und deren Online-Kurse und deren Gedanken hängen. Es gibt nur einen, der wirklich weiß, was sie brauchen, und das ist ihr Herz. Da drinnen ist die Antwort, weil niemand da draußen, die da draußen können Wegweiser sein. Auch wir beiden können Wegweiser sein. Die ganze Wahrheit über sie weiß nur ihr Herz.
Dankeschön, Frau Zuhorst.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass du den Podcast bis zu Ende angehört hast. Und ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen daraus wie ich. Ich habe es, glaube ich, direkt danach ein zweites Mal angehört, weil einfach so viel kostbares Wissen darin ist. Weil was man bei Frau Zuhorst merkt, ist es eben nicht irgendein angelesenes Wissen, irgendein studiertes Wissen, sondern diese Frau spricht aus ihrem Leben, aus all den Dingen, die sie selbst erlebt hat, ihren eigenen Erfahrungen. Also ihr spricht einfach pure Lebensweisheit. Und
Und es war für mich einfach eine große Freude, mit dir dieses Interview aufzunehmen. Und ja, also hört dir auch unbedingt vielleicht gleich nochmal ein zweites Mal an. Ich werde auch alle Links zu Frau Zuhorst und ihrem Mann unten in die Shownotes packen, weil sie gibt zusammen mit ihrem Mann Paarcoachings. Also falls das für dich interessant ist, schau unbedingt mal vorbei. Und sie ist jetzt ja auch gerade dabei, ihr neues Buch zu schreiben, aber sie hat auch schon viele tolle Bestseller geschrieben. Dazu packe ich auch nochmal die Links nach unten und nach unten in die Shownotes. Und falls du jemanden kennst, der vielleicht ein bisschen mehr über Beziehungen erfahren sollte oder der ein bisschen mehr wissen bräuchte, was zu einer glücklichen Beziehung gehört, dann schicke ihm noch gerne diese Podcast-Folge und teile sie mit ihm. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung gibst bei iTunes, weil einfach dadurch noch mehr Menschen diesen Podcast finden werden. So, für mich brechen jetzt die letzten Tage an. Es geht jetzt bald nach Bali, endlich. Ich freue mich schon. Ich werde endlich anfangen, auch in meinem eigenen Buch zu schreiben. Also es steht vieles Neues an und ich werde dich auf der Reise mitnehmen. Und falls du wirklich hautnah dabei sein willst, dann schau einfach bei Instagram bei mir vorbei, wo du mich in der Story Tag ein, Tag aus verfolgen kannst. Und falls du Lust hast, persönlich mal mit mir zusammenzuarbeiten oder Lust hast auf ein kostenloses Telefoncoaching, dazu habe ich auch die Links unten in den Shownotes. Na gut, ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Ich wünsche dir eine glückliche Beziehung zu dir und auch zu den anderen Menschen. Und denke immer daran, wahre Stärke kommt von oben. Dein Emanuel.